der Vater von Ibrahima Bari. Er hat am ersten Prozesstag vor dem Gericht gesagt, ihr habt meinen Sohn getötet, weil er nicht von hier ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diesen Satz hören?
Mich trifft dieser Satz sehr, weil darin nicht nur diese Trauer des Vaters steckt, sondern auch eine Erfahrung, die viele Menschen mit Flucht- und Rassismuserfahrung kennen. Das ist ein Gefühl, dass das eigene Leben weniger zählt, weil man, wie eben gesagt, nicht von hier wahrgenommen wird und dass man halt für immer anders betrachtet wird. Ich würde diesen Satz nicht irgendwie einfach vorschnell relativieren oder irgendwie wegmoderieren. Es ist einfach ein Satz eines Vaters, der seinen Sohn verloren hat. Und das ist, hat so eine emotionale Last, die ich spüre, wenn ich darüber nachdenke, was dieser Vater gesagt hat. Und unsere erste Aufgabe ist nicht nur zu erklären, was ich jetzt zum Beispiel auch auf Social Media dazu gesehen habe, dass Menschen gesagt haben, erstmal abwarten, was passiert ist und so weiter. Wir haben da nicht die Aufgabe, dem Vater zu erklären, wie er zu trauern hat, sondern wir haben die Aufgabe, da zuzuhören, was die Familie zu sagen hat und tatsächlich beizustehen. Denn politisch gesagt ist dieser Satz auch was Größeres. Wer in Deutschland geflüchtet ist, wer in einer Unterkunft lebt, keinen sicheren Status, oft auch nicht, wird auch nicht als Mensch gesehen mit normalen Bedürfnissen und nicht ein Mensch, der halt was braucht, sondern immer wieder als Problem. Und das ist, glaube ich, auch ein Kern, was in diesem Satz steckt und uns sagt, wie werden Menschen mit Fluchterfahrung hier gesehen und was passiert mit ihnen, wenn sie, wie eben im Satz erwähnt, anders und als nicht von hier betrachtet werden.
Die Lebenssituation von Ibrahima Bari war ja relativ aussichtslos. Abgelehnter Asylantrag, jahrelange Verweigerung der Arbeitserlaubnis, Leben in einer bedrängten Situation, einer Unterkunft ohne Perspektive. Am Ende hat jemand die Polizei gerufen und Ibrahima war tot. Was ist am 6. Januar 2024 aus Ihrer Sicht in Mülheim-Saarn passiert?
Ja, aus meiner Sicht ist da nicht einfach nur ein Einsatz schiefgelaufen, wie gerne mal der Presse erklärt wird durch Polizeisprechern, sondern es ist eine ganze Gewalt einer Perspektivlosigkeit sichtbar geworden. Ibrahim Bari lebte in einem System, das Menschen oft jahrelang festhält. Ich meine, das sieht man ja immer wieder, dass abgelehnte Asylanträge eben stattfinden, damit auch keine Arbeitserlaubnisse kommen und dann die Unterkünfte, die halt überhaupt nicht passend für ein menschenwürdiges Leben sind. Abhängigkeit, keine echte Perspektive. Als dieser Mensch offenbar in einer Krise war, kam am Ende nicht ein System, der geholfen hat, sondern ein System der Kontrolle. Ein System, das versagt hat praktisch. Natürlich muss der Prozess klären, was genau strafrechtlich passiert ist. Aber politisch ist jetzt schon klar, ein Mensch war in extrem verletzlichen Situationen. Er brauchte Deeskalation, Schutz, vielleicht medizinische und psychologische Hilfe. Und am Ende ist er gestorben. Er ist tot. Das ist nicht nur eine Frage eines einzelnen Polizeieinsatzes. Das ist eine Frage danach, wie wir mit Menschen umgehen, die ohnehin schon entrechtet, isoliert und psychisch belastet sind. Und ich glaube, in Mülheim ist ein Mensch nicht nur an einem Einsatz gestorben, sondern auch an einem System, das ihn vorher schon alleine gelassen hat und ihn dazu geführt hat, dass das passiert ist, was passiert ist.
Jetzt lautet die Anklage auf gefährliche Körperverletzung im Amt, nicht etwa auf Totschlag oder auf Mord. Mensch ist gestorben. Was bedeutet das politisch, wenn die geringstmögliche Form einer Anklage erhoben wird? Ist die Anklageerhebung selbst vielleicht schon ein erster Teilerfolg?
Ich muss an die Perspektive der Familie denken. Für die Familie muss das unerträglich sein. Ein Mensch ist halt tot und juristisch wird der Tod offenbar nicht irgendwie in Zusammenhang gestellt, sondern von der Tat getrennt. Das kann sich für Angehörige so fühlen, als würde gesagt, ja, da ist etwas falsch gelaufen, aber niemand trägt Verantwortung für das Sterben selbst. Ich will als Nicht-Jurist nicht so tun, als könnte ich die Anklageschrift ersetzen. Aber politisch ist die Botschaft fatal, denn wenn ein Mensch in staatlicher Obhut gefesselt unter Kontrolle der Polizei stirbt, dann muss der Staat besonders hohe Maßstäbe an sich selbst legen. Es reicht nicht, nur zu fragen, was ist individuell da nachweisbar. Wir müssen auch irgendwie die Frage stellen, warum sind die rechtlichen, institutionellen und politischen Hürden so hoch, wenn es um Gewalt durch staatlichen Stellen gibt und oder geht. Und wenn ein Mensch tot ist und der Tod juristisch fast aus der Verantwortung herausfällt, dann steht für viele und für mich der Eindruck, dieser Staat schützt zuerst sich selbst, ohne dass es wirklich ein Interesse an Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit gibt.
Ja, schauen wir nochmal auf die Familie und den Umgang des Gerichts mit der Familie. Die Familie soll vom Gericht wohl am ersten Prozesstag gar nicht begrüßt worden sein. Die VerteidigerInnen bezeichneten den anwesenden Dolmetscher als extrem störend und die Richterin hat dem offenbar ja beigepflichtet. Was sagt das über den Stellenwert, den das Gericht der Familie des Opfers beimisst?
Da muss man sich erstmal in die Lage versetzen, wenn Angehörige in einem solchen Verfahren nicht wirklich gesehen werden. Und dann ist das mehr als irgendwie eine formale Unhöflichkeit. Das zeigt eine Hierarchie sozusagen. Diese Hierarchie sagt, wer gehört selbstverständlich in diesen Raum und wer muss sich erstmal seinen Platz erkämpfen aus dieser Sicht. Und für die Familie ist die Sprache hier keine Nebensache. Der Dolmetscher ist nicht störend. Er ist die Voraussetzung dafür, dass Angehörige überhaupt verstehen, was mit dem Tod ihres Sohnes und Bruders behandelt wird. Und wenn die Übersetzung als Störung empfunden wird, sagt das viel darüber, wie wenig unser Justizsystem manchmal auf Menschen vorbereitet ist, die nicht deutsch oder nicht akademisch, nicht institutionell mächtig sind oder mächtig auftreten. Und Gerechtigkeit darf nicht davon abhängen, wie gut eine Familie Deutsch spricht oder wie souverän sie sich in einem Gerichtssaal bewegen können. Und ich glaube, weil auch von dem Dolmetscher gesprochen wird, der Dolmetscher stört nicht die Gerechtigkeit an dieser Stelle, er ermöglicht sie, wenn überhaupt. Und diese Art des Umgangs ist fatal.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Geschehen selber schauen, die Polizei wurde ja zu einem aus Sicht des Mitarbeiters der Unterkunft Notfall gerufen, zu einem Mann, der sich in einer psychischen Krise befunden haben soll, der laut Anklageschrift randaliert habe. Ist es da nicht erstmal normal, dass die Polizei dazugeholt wird?
An sich ist es heutzutage auch normal, dass in unserem System, dass die Polizei zu jedem Problem halt dazugehört wird. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Polizei praktisch fast für jede Krise gerufen wird, ob es jetzt psychische Krisen, soziale Notlagen, Konflikte in Unterkünften, Verzweiflung oder echte Gefahr ist. Und die Frage ist nicht, durfte jemand jetzt Hilfe holen, weil es war ja eine Situation da. Die Frage ist eher, warum ist die Polizei oft die erste oder einzige Antwort auf Situationen, die eigentlich so medizinische, psychologische und soziale Kompetenzen brauchen?
Das ist ein guter Punkt. Es gibt Fachleute, die sagen, in solchen Momenten, die sagen das wie Sie, brauchen Menschen Unterstützung und gerade keine Polizei. Wie müsste ein anderes System aussehen?
Ich glaube, dass ein anderes System eine Art Krisenteam bräuchte. Wir brauchen Krisenteams, die nicht irgendwie polizeilich geführt sind. Also an erster Stelle dann gesagt wird, hey, wie können wir diese Person jetzt erstmal zur Ruhe stellen in einer gewaltsamen Art und Weise, sondern ein mobiles, vielleicht mobile Teams mit psychologisch geschulten Fachkräften, Sozialarbeitern, medizinischem Personal, Sprachmittlung auch und Menschen mit Erfahrung in Deeskalation an sich. Weil die Polizei darf da nicht die Standardantwort auf solche psychische Not sein. Sie kann in wenigen Situationen zur Absicherung nötig sein. Also wenn jemand zum Beispiel bewaffnet ist, das kann ich verstehen, dass da halt erstmal auch Schutz für andere gebraucht wird. Aber sie darf nicht automatisch die Führung übernehmen. Sie, gerade vor allem in so Unterkünften für Geflüchtete, braucht es niederschwelligere und psychosoziale Betreuung. Beschwerdestrukturen, die unabhängig sind und unabhängige Beratung auch noch dazu. Und Menschen, die Bewohner einfach kennen und nicht einfach irgendwie sagen, hey, randaliert jemand, kommt und dann kommt die Polizei und geht eben so um, wie sie umgeht.
Jetzt hat letzte Woche der Prozess begonnen und der wird ja relativ lange dauern. Was ist da realistisch zu erwarten? Schauen wir nochmal kurz zurück, Dezember 24, da endete ein Prozess im Fall Mohamed Lamine Dramé. Er war von der Polizei Dortmund erschossen worden. Die Polizistinnen wurden freigesprochen. Was erwarten Sie von dem nun laufenden Verfahren?
Ehrlich gesagt will ich nicht so naiv sein und sagen, dass so ein Prozess alles heilen wird, weil, wie Sie auch gerade angesprochen haben, im Fall Mohamed Rami hat uns ja gezeigt, wie groß diese Kluft zwischen moralischer, politischer und strafrechtlicher Verantwortung sein kann. Trotzdem ist dieser Prozess wichtig, weil er zwingt die Öffentlichkeit hinzuschauen, er gibt der Familie einen Raum, auch wenn wir sehen, wie da gerade umgegangen wurde, auch wenn dieser Raum praktisch unvollkommen und schmerzhaft ist. Und er kann aber auch sichtbar machen, welche Entscheidungen getroffen wurden, welche Warnsignale ignoriert wurden und welche Strukturen solche Einsätze ermöglichen. Meine Hoffnung ist nicht nur ein Urteil, meine Hoffnung ist, dass dieser Prozess nicht wieder mit dem Satz endet, tragisch aber niemand verantwortlich, wie jetzt in dem Fall von Mohamed Rami. Denn genau dieser Satz zerstört Vertrauen in den Rechtsstaat. Ich erwarte nicht, dass ein Gericht alleine diese komplette Gerechtigkeit herstellt, also zumindest nicht erwarten im Sinne von im realistischen Sinne, aber ich erwarte halt schon, dass der Staat den Tod eines Geflüchteten nicht wieder verwaltet, als wäre es einfach ein Betriebsausfall oder ein Unfall oder was auch immer.
Zum Abschluss unseres Gesprächs. Daradaye Barry, die Schwester von Ebrahima Barry, hat beim Prozessauftakt das Mikrofon ergriffen und gesagt, mein Bruder war alles für mich. Sie hat ja monatelang für ein Visum kämpfen müssen, nur um dabei sein zu dürfen. Was soll dieser Prozess gesellschaftlich über ein Urteil hinaus, wie immer es dann auch ausfallen mag, für die Familie, aber auch gesellschaftlich bewirken?
Das ist eine Antwort auf mehreren Ebenen. Zuerst muss dieser Prozess Ibrahim Barry als Menschen sichtbar machen. Nicht als Akte, wie in den Medien besprochen wird, oder auch nicht einfach als irgendwie eine Einsatzlage, nicht als nur also abgelehnter Asylbewerber, sondern als Sohn, Bruder, geliebter Mensch einfach. Der hat Menschen in seiner Umgebung, die ihn lieben und die ihn verloren haben. Da ist praktisch eine Familie, der ein Mensch komplett genommen wurde. Und für die Familie muss dieser Prozess bedeuten, wir wurden gehört, unser Schmerz wurde nicht bürokratisch abgewickelt und unser Sohn und Bruder wurde nicht nachträglich entwertet. Das wäre die Hoffnung gewesen. Für die Gesellschaft muss eigentlich der Prozess auch bewirken, dass wir endlich anders über Polizeigewalt sprechen. Nicht erst, wenn irgendwie Tode gibt, sondern nicht erst, wenn auch Aktivistinnen Druck machen, sondern als demokratische Pflicht. Ein Rechtsstaat beweist sich nicht daran, dass er seine Behörden irgendwie schützt die ganze Zeit. Er beweist sich ja daran, dass er auch dann aufklärt, wenn die Wahrheit für seine Behörden irgendwie unbequem ist. Und in dem Sinne ist dieser Prozess ein Muss. Es muss zeigen, dass Ibrahim Barry nicht irgendwie weniger wert war, weil er geflüchtet war. Er muss irgendwie auch ein Zeichen geben, dass das Leben von Ibrahim ja gezählt hatte und dass seine Familie zählt und auch die Wahrheit und die Gerechtigkeit ein sehr hohes Gut sind, das eigentlich vom Staat beschützt werden muss.